Hallo Marcel, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, guten Morgen, Jan. Ich danke dir für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier da sein darf, an diesem Interview. Ich bin der Marcel Hug, bin 33, bin mit Spina Bifida auf die Welt gekommen und bin oder mache seit, was ich gerade studiere, 1996, also schon 23 Jahre Rollstuhl-Leichtathletik, also mit einem Rennrollstuhl, und seit 9 Jahre profimässig, also genau ist das eigentlich mein Beruf.
Und was bedeutet dir denn der Sport?
Sport bedeutet mir sehr viel. Es ist meine Leidenschaft, es ist meine Passion. Es ist momentan auch mein Beruf, also wo ich auch meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich liebe den Sport. Ich liebe die Herausforderungen, die sportlichen Herausforderungen. Und macht einfach Spass.
Und wo du 1996 in so einem Rennrollstuhl gesehen hast, was ist in dir abgegangen? Hast du gewusst, das ist meine Liebe? Das wird mich jetzt mein Leben lang begleiten? Oder was ist das so gewesen?
Irgendwie schon, ja. Irgendwie habe ich es von Anfang an gespürt, dass das so ein bisschen in Zukunft mit mir wird es zu tun haben. Ich habe es natürlich auch schon ein bisschen kennt aus den Medien, bevor ich das ausprobiert habe, die Sportart. Und es hat mir wirklich von Anfang an sehr gut gefallen. Ich habe auch im gleichen Jahr, also 1996, im ersten Schülerrennen teilgenommen, innerhalb vom Schenkon-Marathon.
Das ist bekannt.
Genau. Und das ist für mich so als 10-Jähriger natürlich extrem eindrücklich gewesen, die ganze Atmosphäre, die Leute, die Athleten von der ganzen Welt, vom Ausland, dass die da hinkommen und die ganze Zuschauer, die ganze Polizei aufgebaut und so, das ist natürlich als 10-Jähriger. Habe ich grosse Augen gemacht und wahrscheinlich das Maul nicht mehr zugebracht. Und da habe ich gewusst, da wollte ich dranbleiben.
Und dort hat ja der Rennrollstuhl schon noch ein bisschen anders ausgesehen, oder? Also mit zwei Rädchen vorne dran habe ich gesehen in den Bildern, oder?
Genau, also gerade mein allererster Rennrollstuhl, den ich ausprobieren durfte, war noch ein ganz altes Modell gewesen. Es war noch ein Modell gewesen, von der Daniela Jutzeler, wo leider tödlich verunglückt ist in einem Training. Das war ein alter Rennstuhl von ihr, eben, mit 4 Rädern, so 2 Räder vorne, 2 Räder hinten. Und das hat sich natürlich inzwischen sehr, sehr stark entwickelt.
Und eben das erste Rennen, aber nachher, wie hat es dich denn so gepackt? Was ist denn bei dir so abgegangen? Eben, mein alter Sportlehrer, ist der Paolo de Matte, hast du wahrscheinlich auch 1996 kennengelernt. Wie ist denn das weitergegangen? Also, dass du wirklich gesagt hast, ich wollte auf einen Münzensport setzen.
Ja, ich glaube, das eine hat es anders gegeben. Also eben,
wahrscheinlich so eine Kettenreaktion.
Genau, so eine Kettenreaktion. Wie du gesagt hast, ich habe Paul Odermatt kennengelernt, den ich auch heute immer noch mit ihm trainiere. Und ich durfte dann das erste Mal auch im Ausland mal starten, was natürlich auch ein super Erlebnis war, so als junger Sportler. Dann Junioren-WM teilnehmen, dann eine Elite-EM, Elite-WM. 2004 schon an einer ersten Paralympics teilnehmen in Athen.
Und schon Medaille heimgebracht.
Genau. Also sehr, sehr überraschend auch für mich. Gerade schon 2 Bronzemedaillen können gewinnen. Und spätestens dort hat es mir natürlich den Ärmel reingenommen. Einfach das wieder dürfen zu erleben. So, das ist schon toll.
Und also Teenager kann ich mir auch noch vorstellen. Ich habe mir noch Flausen im Kopf. Wie kann man sich dort motivieren, so viel ins Training zu gehen? Weil ich bin eher ein fauler Mensch, gebe ich jetzt auch zu. Ich habe dann eher mich für anderes interessiert. Aber wie hast du denn gemerkt, mal, ich will ins Training, ich will gut werden? Sind das die Resultate gewesen oder die Freude gewesen? Oder wie hast du dich motiviert?
sind verschiedene Sachen, die mich motiviert haben. Sind sicher die Resultate, wo ich gesehen habe, ja, es geht vorwärts. Oder Leute, die mir gesagt haben, hey, du machst das super, du hast Talent, du kannst viel erreichen. Das motiviert natürlich sehr. Dann ist aber auch die ganze Freude am Sport überhaupt. Und ich habe einfach gemerkt, hey, es tut mir gut, auch körperlich, aber auch mental, psychisch. Ich bin sehr ausgeglichen durch das Training, durch den Sport. Ja, auch der soziale Kontakt zu anderen Sportlern ist super. Ja, die Herausforderung, einfach auch immer besser zu werden, schneller zu werden, sich zu verbessern. Die ganzen Emotionen, die man erleben darf, Erfahrungen, die man sammeln darf, sind viele Sachen, die einen motivieren. Aber natürlich bin ich auch nicht immer top motiviert gewesen, oder bin ich auch heute immer noch nicht immer top motiviert. Also wenn es jetzt regnet oder so, oder kalt ist von außen, ja, dann macht es mich auch nicht immer an, gut zu trainieren.
Nimm ich an. Aber eben, ich denke, also in der Primarzeit ist es sicher noch einfach gewesen, so Mittwochnachmittag ins Training gehen. Aber nachher so, man merkt ja oft, dass dann der Scheidepunkt ist, oder? Sport, Spitzensport oder Ausbildung, Schule. Wie hast du das gehandelt?
Ja, also ich hatte zum Glück eigentlich nie so ein Loch gehabt, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte auf den Sport verzichten zugunsten von etwas anderem oder anderen Hobbys. Und was die Ausbildung anbelangt, habe ich halt auch immer Glück gehabt, das Privileg gehabt, dass ich in sportverträglichen Ausbildungen können machen. Also mal die Oberstufe in einer Sportschule zu machen, genau, wo ich den nächsten trainieren konnte. Da ein Sport-KV natürlich auch, wo ich auch trainieren konnte. Von dem her musste ich nie auf das verzichten.
Und eben, man hört ja oft, dass viele Sportler dann dem scheitern. Aber du hast ja dann, glaube ich, noch ein Jahr Berufserfahrung gemacht. Und wo ist denn das gewesen?
Genau, also ich habe innerhalb der Sport-KV-Ausbildung habe ich zwei Praktika gehabt. Das eine war im SPZ, also im Paraplegikerzentrum zu Nottwil und in der SPV. Also verschiedene Bereiche, wo ich auch reinschauen konnte, ein bisschen schnuppern und eben Praktikum machen. Und das andere war bei der HUG AG zum Alters, wo langjähriger Sponsor ist von mir. Und dort habe ich dann auch, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, eben noch ein Jahr lang 50% arbeiten.
Okay, und was bedeutet dir Nottwil als Ort und als Meilenstein von dir?
Nottwil ist sicher ganz ein ganz wichtiger Ort für mich. Also momentan wohne ich auch dort. Ja. Aber es ist für mich auch ein wichtiger Trainingsort. Also es ist eigentlich so unser Trainingszentrum
wie Macklingen.
Genau, wie Macklingen bei den Fußgängern, bei den Läufern ist Nottwil bei den Rollstuhlsportlern. Wir haben alles dort, wir haben super Infrastrukturen, wir haben Sportmedizin dort, wir haben eben Trainingsbahn, wir haben, unser Verband ist dort, wir haben eigentlich alles dort, was wir brauchen.
Und eben, jetzt glaube ich mit Tokio die 5. Paralympics, glaube
ich. Ich glaube es, ja. Also es ist Athen, Peking, London, Rio. Ja, Tokio die 5.
Wie tust du dich für jede Saison neu motivieren? Das hat mich schon lange Wunder genommen. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass man Ziele hat, aber du hast ja viel erreicht. Und wie setzt man denn da immer wieder neue Reize?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Ziel haben ist sicher mal das A und das O oder Träume zu haben, was man erreichen will. Und ja, irgendwie ist einfach schon die Motivation auch, eben nebst dem Ziel, seine eigene Leistung zu verbessern. Also eben besser sein, als man vorher war und nicht unbedingt immer nur auf Konkurrenz zu schauen, also Konkurrenz zu schlagen, sondern auch wirklich seine Leistung zu verbessern. Das ist sicher eine grosse Motivation. Und sonst ist es, ja, ich glaube, es sind schon einfach die Ziele, die man hat, mit der grossen Veranstaltung wie Paralympics sowieso. Ja, aber natürlich eben, es ist auch nicht immer einfach.
Rekordjagen denke auch noch, oder?
Genau, Rekordjagen auch. Und ja, wenn natürlich Konkurrenz auch immer stärker wird und es immer schwieriger wird, auch, um sich können zu behaupten, dann stachelt das auch an, motiviert das auch, um dranbleiben.
Und eben jetzt 23 Jahre mit dem Paul Odermatt, wie setzt man denn da immer wieder neue Reizpunkte, dass man wieder neu im Training mit voll Spass dran ist, auch mit dem Paul vielleicht, weil eben 23 Jahre ist eine lange Zeit. Ich glaube selten, dass so ein Sportler so lange mit einem Trainer zusammen ist, was aber auch schön ist. Aber wie denn die euch gegenseitig immer wieder neue Reize setzen?
Ja, ich glaube, neue Reize setzen ist sehr ein wichtiges Stichwort, dass man immer auch neue Sachen ausprobiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch immer alles wieder hinterfragt, kritisch. Also dass es überlegt, ja, was kann ich verbessern? Eigentlich von Jahr zu Jahr eigentlich hat das alles analysiert und schaut, was kann man verbessern, was kann man etwas Neues ausprobieren. Ja, und dass man einfach beide kritisch sind oder beide Ideen, Inputs einander geben können, dass man beide dranbleiben und nicht einfach, dass ich jetzt einfach sage, ja, der Trainer macht oder der Paul macht den Trainingsplan und ich mache einfach das, was er sagt, sondern dass ich auch hinterfrage,
ja. Ein bisschen austauschen.
Genau, austauschen, was kann man vielleicht noch optimieren, verbessern.
Wie gross ist denn dein Team?
Ich habe ein relativ kleines Team, also ich habe eben den Paul oder Matt als Trainer. Dann habe ich jemanden im Krafttraining, der mich begleitet. Gelegentlich jemanden, wo ich in die Massage gehen kann. Sportpsychologin, wo ich ab und zu oder ja, eigentlich im Moment regelmäßig gehe. Und dann einfach meine Trainingsgespändli, die ich noch habe.
Wie sieht so eine Trainingswoche aus bei dir?
Also ich habe 6 Tage in der Woche Training. In der Regel habe ich am Sonntag eigentlich den Ruhetag und sonst eigentlich jeden Tag Training, meistens 2, manchmal sogar 3, ab und zu auch vielleicht mal nur 1. Ja, und meistens am Nachmittag und am Abend, also Krafttraining am Morgen und dann das andere am Nachmittag. Der grösste Teil auf der Bahn, wenn ein Marathon ansteht, auch auf der Straße und sonst eben 2 bis 3 Mal in der Woche Krafttraining. Ich versuche auch Ausgleichssportarten zu machen. Also gerade im Winter Langlaufen zum Beispiel oder Schwimmen. Handbiken tue ich auch ab und zu, so ein bisschen als Ausgleich, dass ich eben auch da wieder ein bisschen Abwechslung habe. Ja, und so ist eigentlich auch mein Alltag aufgebaut, eben mit 2 Trainings oder manchmal sogar 3, 1,5 Stunden. Und daneben habe ich natürlich auch viele administrative Arbeiten, die ich muss erledigen.
Oder Interviews.
Oder darf Interviews geben, genau.
Aber so vor einem Marathon, wie ist das die Vorbereitung, eine Woche vor einem Marathon? Gibt es da irgendwie eine Veränderung?
Genau, also ich kann vielleicht schon 2 Wochen vor einem Marathon sagen. Genau, dort habe ich sehr eine intensive Woche, Marathon-Trainingswoche. Wo ich bis zu 4 oder 5 Marathons in einer Woche mache im Training. Aber nachher, dann die Woche davor, tut man dann schon runterfahren, also nicht mehr so grosse Umfänge machen, dass sich der Körper dann regenerieren kann.
Und ich habe mir das auch schon gefragt bei einem Marathon, was geht einem da durch den Kopf? Mit 42 Kilometern. Wir haben schon eine Rennstrategie, aber ich kann mir nicht gut vorstellen, dass die 42 Kilometer so prägnant im Kopf sind. Was studiert man da?
Ja, ist spannend. Also grundsätzlich versuche ich schon, aber fokussiert zu bleiben. Eben auf das, was läuft. Schauen, was machen die anderen. Ja, muss einfach präsent sein. Oder wenn irgendetwas passiert und jemand attackiert, dann muss man präsent sein. Und man ist eigentlich schon so ein bisschen in einem Flow rein zum Teil. Oder einfach so fokussiert, dass man eigentlich von außen auch gar nicht mehr viel wahrnimmt. So zuschauermäßig oder so. Man merkt schon, es ist laut, es hat Stimmung. Aber man nimmt irgendwie keine Details wahr. Oder gerade wenn ich irgendwie in einer grossen Stadt bin, wie London oder New York, da kann ich nachher nicht sagen, ah ja, dort bin ich, ah, dort und dort durchgefahren, habe diese Sehenswürdigkeit
gesehen. Das kann man vielleicht nachher machen, wahrscheinlich.
Genau, das muss man entweder vorher oder nachher machen, aber während dem Marathon habe ich irgendwie gar keine Zeit oder ich nehme das gar nicht wirklich wahr. Aber so versuche ich wirklich ein bisschen fokussiert zu bleiben auf das, was passiert. Ja, was noch lustig ist, manchmal oder auch vor allem, wenn ich allein vielleicht unterwegs bin oder voraus bin, dann kann es sein, dass ich irgendwie das Rennen wie kommentiere eine Art für mich. Ah, okay. Also, das ist noch lustig, ja, dass ich das so ein bisschen wie einen inneren Dialog führe mit mir selber.
Ja, wie wir sagen, ja, der grösste Konkurrent ist mir auch manchmal selber, oder? Dann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem manchmal ein bisschen Zwiesprache halten.
Genau, das ist zwischen denen auch mal nötig. Genau.
Wahrscheinlich. Aber eben der Boston-Marathon ist ja etwas sehr Spezielles, gerade mit dieser Abfahrt, oder? Wie sieht man denn da, wenn man sich auf sich konzentrieren muss, aber die Abfahrt auch muss fahren?
Ja, der Boston-Marathon mit der Abfahrt ist sicher eine ganz spezielle Herausforderung. Also eben die ersten 5 Kilometer geht es sehr viel durchab. Wir haben sehr hohe Geschwindigkeiten dort. Also die schnellste, die ich bis jetzt gefahren bin, ist 75.
Oh, nicht geblitzt worden.
Nein, zum Glück nicht. Aber dort muss man dann wirklich sehr, sehr präsent sein, weil wenn dort irgendwie etwas im Weg ist oder man tut sich versteuern oder so, dann kann das verheerende Folgen haben. Dort bin ich dann auch froh, wenn wir eben die ersten 5 Kilometer durch haben. Weil so Abfahrten ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Oder ich sage mal so, ich bin jetzt nicht der, der sehr viel Risiko oder gerne Risiko eingeht. Da gibt es andere, die machen Kopf ab und dann kamikaze-mässig Vollgas durchab. Und ich bin der eher jemand, der mal ein bisschen auf Bremse vielleicht geht.
Lieber Steigungen oder gerade Flächen?
Eigentlich beides habe ich eigentlich gerne. Steigungen gehören sicher auch eher zu den Stärkeren drauf. Vielleicht auch vom Gewicht her, dass ich nicht so schwer bin, vielleicht wie andere, die ein bisschen mehr Masse haben. Das ist sicher ein Vorteil. Geradeaus habe ich auch gerne, aber dort ist immer schwierig, geradeaus zum vom Feld wegzukommen, weil im Windschatten kommen die anderen meistens gleich auch mit. Aber darauf kann man dann doch mal ein paar Stiche setzen, genau.
Aber wahrscheinlich kommt dir das ziemlich entgegen, dass du auch auf der Bahn fährst, auch bei einem Marathon, oder die kurzen Sprints anreissen, oder?
Ganz genau, ja, das ist sicher ein Vorteil, wenn man auch auf der Bahn sehr gut ist, eben zum Sprinten oder Zwischensprinten mal anreissen, genau.
Und wie ist es denn auf der Bahn einfach? Was studiert man da? Bei 200 Metern kann man nicht gross viel studieren. Was ist denn da der Unterschied vom Mentalen her an der Bahn und nach einem Marathon?
Aber die Bahn ist sicher mal kürzer. Man hat mal weniger Zeit zum Studieren oder zum abgelenkt zu sein oder den Fokus zu verlieren. Das ist mal sicher das eine. Was auch anders ist, wenn es halt auch das kürzer ist, kann man sich wie weniger Fehler erlauben, oder? In einem Marathon, wenn du mal einen taktischen Fehler machst, kannst du es vielleicht dann noch ausbügeln, hast du noch vielleicht genug Zeit. Aber auf der Bahn, wenn dort, gerade das klassische Beispiel, wenn du eingeklemmt bist, also wenn du vor dir einen hast und neben dir einen hast, dann ist vielleicht das Rennen schon gelaufen oder musst du einen viel grösseren Umweg machen und das ist ein grosser Nachteil. Und dort musst du wirklich von Anfang an gerade präsent sein und wissen, okay, ich muss immer einen Fluchtweg oder einen Ausweg eigentlich offen behalten.
Aber bei den Velofahrern weiss man ja, dass die mit dem Trainer verbunden sind, vor allem bei den längeren Strecken. Wie ist es bei euch? Also zu einer Marathon-Distanz, sind die dann mit euch allein? Oder wie kommunizieren die?
Genau, also wir haben keine Kommunikation mit dem Trainer oder sonst mit Staff. Das ist verboten.
Okay.
Genau, von dem her sind wir eigentlich auf uns allein gestellt, was mal kann gehen, gerade bei einem Marathon, wo vielleicht ein Rundkurs ist oder so, oder wenn es sogar gibt, dass mehrere Runden sind, dass dann jemand am Strassenrand steht und vielleicht etwas reinrufen kann oder so. Das kann es einmal geben, zwar eher selten, aber sonst ist man im Marathon eher auf sich gestellt. Auf der Bahn ist es ein bisschen anders, wenn man ja dort die Runden fahren, dort kann man schon irgendwie mit Zeichen oder reinrufen etwas machen.
Und letztes Jahr der Boston-Marathon war, glaube ich, sehr eindrücklich gewesen, von jedem Rollstuhlathlet. Warum?
Ja, also der letztjährige Boston-Marathon ist mir auch wirklich eine spezielle Erinnerung, weil es einfach der härteste Marathon war, den ich je gemacht habe.
Das muss etwas heissen, liebe Leute.
Ja, es ist wirklich, es sind extreme Bedingungen gewesen. Also es hat Schneeregen gehabt. Es war sehr kalt gewesen, also um den Gefrierpunkt herum. Und es hat extrem gewindet. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, wo es durchabgeht, die ersten 5 Kilometer mit 75, haben wir noch zusätzlich Gegenwind gehabt. Also es hat einfach jeder extrem gefroren. Ich auch die ganze Zeit nur geschlattert.
Aber gleich gewonnen.
Ja, genau. Also ich bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ja, dass ich da auch durchbeissen konnte und gleich noch gewinnen. Aber ja, es ist so, ich war fast ein bisschen in einem Delirium am Schluss. Also ich mag mich jetzt zum Beispiel nicht mehr so an Ziegerehrung oder so Sachen erinnern. Ich war dann einfach froh gewesen, dass ich dann konnte ins Hotel zurück gehen, anlegen und duschen. Und was auch noch lustig ist, ist eigentlich, dass ich dort einen der längsamsten Marathons gefahren bin in Boston letztes Jahr, von der Zeit her. Und aber ein Jahr vorher bin ich dort genau der schnellste gefahren.
Ja, da also sehen wir
es sind irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, 20 Minuten noch dazwischen, also Unterschied gewesen. Und das ist sehr eindrücklich gewesen, um zu sehen, ja, was eben so Wetterbedingungen können ausmachen.
Und was bedeuten die Paralympics?
Paralympics sind natürlich für einen Sportler etwas vom Grössten, vom Wichtigsten. Es ist der grösste Sportanlass für uns. Und ist auch ein spezieller Anlass von dem her, weil es einfach von der Atmosphäre her anders ist. Man sagt auch, es herrscht andere Gesetze an den Paralympics. Also es ist alles ganz anders wie jetzt an einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft, wo auch grosse Anlässe sind. Aber dort ist einfach noch eine Spur spezieller, anders. Das ist ja mit dem ganzen Paralympic Village, wo alle Athleten eigentlich sich aufhalten hat und ja, von der Medien Aufmerksamkeit und so ist es einfach noch ein bisschen anders.
Und wie würdest du die 4 Olympiaden bis jetzt beschreiben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich finde, es hat jede Paralympics, die ich bis jetzt bestreiten durfte, ist auf seine Art speziell gewesen. Also wenn ich jetzt Athen zurückschaue, ist es speziell gewesen, dass für mich die ersten Paralympics
waren. Ja, ich habe die grossen Augen.
Genau, sehr, sehr eindrücklich und eben mit der Medaille natürlich in spezieller Erinnerung. Dann Peking auch mit dem Perfektionismus von den Chinesen, wie sie das organisiert haben. Gleichzeitig aber auch für mich persönlich ein enttäuschende Paralympics, wo ich keine Medaille gewonnen habe. London war speziell, weil es von den Menschen, von den Zuschauern her sehr eindrücklich war, wo einfach jeden Tag das Stadion, es sind nicht mehr 70 oder 75.000 Zuschauer immer das Stadion voll gewesen. Die ganze Medienaufmerksamkeit. Rio auch ganz speziell in Erinnerung mit meinen Goldmedaillen, die ich gewonnen habe. Ein grosser Traum, den ich auch erfüllen konnte. Also es ist wirklich jede Paralympics hat ihre eigene Geschichte.
Aber wie geht man jetzt mit einer so einer Erfahrung wie Peking um, oder? Wenn man sich Ziel gesetzt hat und die nicht erreicht hat, hinterfragt man da alles? kein Stein mehr auf dem gleichen? Oder wie bist du da dran gegangen?
Ja, also im ersten Moment war es sicher eine grosse Leere gewesen. Eine grosse Enttäuschung und einfach eine Leere. Und ich habe sicher eine Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Und eigentlich nach einer gewissen Zeit konnte ich dann zurückschauen und eigentlich feststellen, dass mich das vom Mentalen her wahrscheinlich stärker gemacht hat schlussendlich. Weil ich einfach musste sagen, hey, das, was in Peking passiert ist, die Niederlage oder die Enttäuschung, das passiert dann in den nächsten Paralympics nicht mehr. Also es war wie eine zusätzliche Motivation gewesen, um eben dran zu bleiben und noch härter zu arbeiten. Natürlich haben wir das auch analysiert und auch Sachen müssen verändern.
Okay, und eben London gehört man auch von anderen, dass das wirklich die Paralympics war, wo auch die Medienlandschaft am meisten Aufmerksamkeit gegeben in der Neuzeit. Oder wie ist das, wenn man dann in ein Stadion reinfährt mit voll und wirklich nichts mehr gehört? Wie ist das für ein Gefühl? Würdest du das mal beschreiben?
Ja, es ist wirklich ein ganzes spezielles und vor allem auch ungewohntes Gefühl gewesen, für uns. Weil wir sind uns das nicht gewöhnt, dass wir in einem vollen Stadion dürfen fahren. Und was für mich persönlich auch noch speziell war und auch eigentlich eine rechte Herausforderung, war, dass ich eigentlich in allen Rennen gegen einen Engländer gefahren bin.
Ja, weil sie nicht gesprochen sind. Genau. Ist immer ein bisschen vor der Sonne gestanden.
Ja, genau. Also David Weir, wo wir dort rechte Duelle geliefert haben. Und das ist schon speziell, wenn du natürlich eben in einem vollen Stadion bist und bei dir, wenn du vorgestellt wirst, wird mal geklatscht. Das ist super. Aber wenn er dann vorgestellt worden ist, dann bist du ja gerade mal ein bisschen klein vorgekommen. Ich habe das Gefühl, ja, bist niemand, weil er ist einfach die Post abgegangen. Und das ist sicher...
kann auch ein Ansporn sein.
Kann ein Ansporn sein, aber ich glaube, im ersten Moment verklopft man vielleicht schon ein bisschen. Muss man schon auch ein bisschen können damit umgehen.
Das glaube ich. Aber jetzt, Marcel, du bist 23 Jahre eigentlich im Business. Eigentlich würde man jetzt fast schon sagen, ein kleiner alter Hase, wohl 33 Jahre, noch kein Alter ist, vor allem im Rostersport nicht. Aber wie ist es, wenn die Jungen drücken, jetzt eben beim Boston Marathon ist ja dann ein junger Amerikaner, der es heisst Shootingstar, ziemlich schnell gewesen. Ist das auch wieder ein Ansporn, den Jungen zu zeigen, der Swiss Silver Bullet ist immer noch da, oder?
Ganz genau, also es ist ein grosser Ansporn. Es ist eine neue Herausforderung, eine neue Situation, dass eben gerade ein Daniel Romanchuk von Amerika mit 21 Jahren, sehr ein junger Athlet, jetzt kommt und ein bisschen Druck macht, ein bisschen Dampf macht. Aber es macht auch Spass. Ich nehme die Herausforderung sehr gerne an. Und ich bin mir auch bewusst, dass irgendwann so weit hätte müssen kommen. Und ich finde das auch für einen Sport ja an sich sehr gut, sehr positiv, dass Junge kommen und drücken.
Ja, wie würdest du jetzt so sagen, vor jetzt deine 23-jährige Laufbahn, wie hat sich das verändert? Gibt es so Punkte, die dir auffallen? Oder?
Ja, es sind verschiedene Sachen, die sich verändert haben. Also das eine ist eben sicher mal die ganze Leistungssteigerung, das ganze Niveau, das sich verändert hat. Extrem, also das kann man heute gar nicht mehr vergleichen mit wo ich angefangen habe. Also die Zeiten, die verbessert worden sind, das Material, das sich verbessert hat, die Medienaufmerksamkeit, die sich verändert hat, Professionalität im Allgemeinen. Es hat sich sehr, sehr stark verändert und ist auch cool, dass ich das so miterleben
durfte. Auch, denke ich, Technik, also vom Rollstuhl an und für sich, oder? Was sind so die nächsten technischen Meilensteine? Was fehlt mir jetzt noch ein bisschen so rum?
Also momentan ist sicher etwas ein Thema, dass Rennrollstühle noch mehr hin zu Carbon geht. Also dass gibt zum Teil jetzt schon Vollcarbon-Stühle, also ganz verschalete Stühle. In meinem Modell ist im Moment noch eine Kombination von Carbon und Magnesium, also von dem her auch sehr leicht, aber es geht sicher noch mehr in diese Richtung. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie sich das noch, ja, wo sich das noch hin entwickelt. Ist natürlich auch vom Reglement ein bisschen, sind da auch ein bisschen Rahmenbedingungen gegeben, was man darf und was nicht.
Aber, okay, und dann wird das auch kontrolliert.
Genau, das wird auch kontrolliert, Formelrennen im Callroom. Ja, aber da wird sicher die ein oder andere Innovation schon noch kommen.
Willst du noch ganz kurz erklären wegen dieser Klassifizierung, einfach, dass vielleicht Zuschauer auch wissen, was das bedeutet und das T54?
Genau, also wir haben ganz verschiedene Kategorien, also momentan sind es, glaube ich, 6 Kategorien, also T51, T52, das sind die klassischen Tetraplegiker, wo weniger Funktionen haben vom Rumpf, von der, zum Teil auch Einschränkung von der Arm haben. T53 und T54 sind mehr Paraplegiker oder eben, wenn ich jetzt mit einer Geburtsbehinderung. T54 ist, wo ich jetzt bin, sicher die Klasse, die am wenigsten Einschränkungen hat. Also ich habe zum Beispiel relativ gute Rumpfmuskulatur.
Ich würde schon sagen. Mann.
Genau, also jetzt vielleicht nicht im Vergleich mit einem Fußgänger vielleicht nicht so gut, aber gleich recht gut. Und das hilft sicher, gerade wenn es bergauf geht oder beim Start, ist das ein Vorteil. Und da haben wir noch 2 CP-Klassen, also 34 und 33. Genau.
Und eben, ich habe ein Interview gesehen von dir, dass du eigentlich keine Vorbilder hast, aber dass dich Sportler begeistern. Und was für Sportler wäre denn das?
Ja, es sind verschiedene Sportler. Also als ich ja, Jugendlicher war, hat es sicher Leichtathleten gegeben, die mich so ein bisschen inspiriert haben oder die ich beobachtet habe, wenn ich jetzt an einem gleichen Wettkampf war. Jeremy Warino war so einer früher noch, der mir sehr gefallen hat. Natürlich auch Sportler wie Roger Federer oder Dario Colonia, Nino Schurter. Tue ich auch sehr gerne beobachten und schauen, wie sie das so machen und ja, wie sie das meistern alles.
Und meistens bei den Credit Suisse Awards sieht man denn die? Hat man da auch Smalltalks oder habe ich da auch ein bisschen Geschichten miteinander teilt? Jetzt mit anderen Sportlern, jetzt aber auch den Credit Suisse Awards.
Ja, das ist schon so. Ja. Man hat sicher einen Smalltalk, man redet miteinander, tut sich austauschen. Ich bin auch an verschiedenen Arten, zum Beispiel Laureus-Stiftung, bin ich auch Botschafter, wo es auch verschiedene Sportler hat, die dabei sind. Und da trifft man sich auch regelmässig. Und da kann man sich, ja, genau, kann man sich so ein bisschen vorstellen und dann kann man sich auch austauschen.
Und wie war das für ein Gefühl gewesen, wo du Newcomer des Jahres geworden bist, in dieser Kategorie, wo es jetzt noch 2 Fußgänger gegeben hat? Was war das für ein Gefühl gewesen?
Ja, es war ein wahnsinniges Gefühl gewesen, ja. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich dort tatsächlich könnte gewinnen. Und ja, bin dann einfach auch unglaublich nervös gewesen, als ich auf die Bühne
habe. Glaube ich.
Es war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis gewesen. Auch.
Ja, das waren namhafte Konkurrenten gewesen, oder? Fabian Cancellara und Johann von Landen, oder?
Genau, ja.
Ja, das glaube ich. Und eben das SRF, ich will da nicht gross jetzt über das diskutieren. Es wird ja oft vorgeworfen, dass Paralympics zu wenig Aufmerksamkeit hat. Und ich kann das irgendwo durch verstehen, aber ich sehe auch langsam, dass es wirklich auch wieder mehr Platz einnimmt. Wie stehst du dazu?
Ja, also ich sehe das eigentlich auch genau gleich. Natürlich, es hat immer noch Potenzial, das ist klar, aber man muss auch die ganze Entwicklung anschauen und da hat es sicher sehr grosse Fortschritte gegeben und ich finde, man muss ja auch auf eine Art auch realistisch sein, weil oder man darf nicht vergessen, wir sind auch eine Randsportart. Von dem her, ja, muss man das auch irgendwie verstehen. Und schlussendlich finde ich, ist es, ich finde es besser, oder mir ist es lieber, es kommt etwas im Fernsehen, weil es halt die Leute interessiert. Und wenn es halt, ja, die Einschaltquoten halt nicht so gross sind, dann verstehe ich auch, dass da halt nicht so viel kommt. Weder wenn jetzt einfach nur, ja, wegen der Armenbehinderung, ja, jetzt müssen wir auch noch etwas bringen. Finde ich dann nicht so toll. Aber ich finde, es hat wirklich eine gute Entwicklung stattgefunden.
Ja, eben, dann kommt immer der Vergleich, eben Deutschland zeigt mehr und so. Aber ist auch klar, sind auch viel mehr Behinderte, die halt auch im Sport ziemlich gut sind. Aber eben durch dich oder jetzt auch durch andere wie Manuela Schär und auch so und andere Sportarten wie jetzt auch im Basketball durch Pilatus tragen, es kommt ja langsam, oder?
Genau, das ist ja so. Und muss sich da auch ja, die Zeit auch ein bisschen geben, dass sich das kann entwickeln kann.
Ja, die Schweizer sind jetzt nicht immer die Euphoristen, aber die, die am nachhaltigsten etwas dran sind, genau, ich jetzt mal. Genau. Aber wie hat man das im Ausland, wie nimmt man das so im Ausland wahr? Was sind so Rostersportfreunde? Gibt es da eine Nation? Ist es England?
Sicher England, wo da recht führend ist, wo wirklich sehr viel überträgt oder viel in den Medien kommt. Amerika zum Teil auch. Was ich auch erstaunlich finde, ist auch Japan. Kommt auch eigentlich relativ viel oder ist das Interesse relativ gross.
Ja, halt Japan durch den Zweiten Weltkrieg wie Amerika, wo immer ein bisschen am Kriegeln sind, oder? Die haben natürlich Veteranen und ein ganz anderes Selbstwertgefühl halt auch. Aber bist jetzt du schon in Tokio gewesen, hast du mal den Marathon oder die Bahnen angeschaut für nächstes Jahr? Wie läuft da die Vorbereitung?
Genau, ich war schon in Tokio für den Tokio-Marathon. Von den Paralympics-Städten oder so habe ich noch nicht sehr viel sehen können. Es war noch nicht so weit, dass wir jetzt viele anschauen konnten. Aber das ist sicher etwas, was ich fest geplant habe, dass ich auch mal dorthin gehe und das wirklich konkret anschaue. Das Stadion oder das Village. Auch natürlich den Marathon dann an den Paralympics sehe ich auch ganz genau anschauen und wahrscheinlich auch auf Video aufnehmen, damit ich es dann auch nochmal mir verinnerlichen kann.
Und eben in dem Interview von Winsforce redest du auch über die Ernährung, oder wie sieht dein Ernährungsplan aus?
Ja, also ich habe jetzt nicht einen Plan in dem Sinn.
Ah, okay.
Genau, ich schaue einfach, dass ich mich einigermaßen gesund und ausgewogen ernähre. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt wieder irgendwie Kalorien zählen oder ein Zeug abwägen oder so. Also ich finde auch zwischen denen mal etwas ein bisschen ungesund oder ein bisschen Schocki oder so. Das soll durchaus auch Platz haben und ist auch gut für die Seele. Aber natürlich ist es wichtig als Sportler, dass man sich im Großen und Ganzen gesund eben ausgewogen ernährt.
Und wie stark ist das Mentaltraining?
Ist sicher auch ein wichtiger Teil. Also ich habe auch eben so phasenweise, wo ich auch mit einer Sportpsychologin zusammen arbeite, weil ja, schlussendlich kann es entscheidend sein, dass wenn man am Start steht, dass man wohl physisch top parat ist, das Material ist parat, aber wenn man vielleicht schon den kleinsten Zweifel hat an irgendetwas, dann kann das schon entscheidend sein über Sieg und Niederlage. Und von dem her ist es schon wichtig, dass man auch dort eigentlich an sich arbeitet.
Und dort tut man visualisieren, oder? Was macht ihr?
Ja, verschiedene Sachen. Also es ist sicher mal gut, dass man über gewisse Sachen kann reden kann. Man tut verschiedene Strategien oder Tools erarbeiten, wo man dann jederzeit kann zugreifen kann. Oder eben visualisieren oder mit Symbolbildern zum Beispiel, wo man dann sich wieder kann in Erinnerung rufen kann oder mit Atemtechniken und so Sachen.
Und eben eins von deinen Credo oder Lebenssätze sind, ich wollte als Sportler wahrgenommen werden und respektiert werden, wie das als Behinderte bewundert. Warum ist das Zitat so stark bei dir?
Weil für mich ist Behinderung, ist klar, sie gehört zu mir. Aber sie soll nicht im Vordergrund stehen eigentlich. Also es ist für mich eigentlich wie nicht relevant. Also klar, für mich schon, aber es ist einfach ein Merkmal, die Behinderung, aber es ist, ja, das, wie soll ich sagen, ich möchte nicht auf das reduziert werden oder nur jetzt einfach, weil ich ja seit Geburt im Rollstuhl bin, heisst das nicht, dass ich das auch nach außen irgendwie muss. Oder wir reden ja auch von dem Berufsbehinderten. Ja, sondern ich möchte selber eigentlich entscheiden, mit was ich wahrgenommen werden will. Ich bin jetzt durch den Sport momentan. Jemand anderer hat vielleicht sonst irgendeinen Beruf oder ein Hobby oder so, wo er sich identifizieren will. Ja,
es wäre schön, wenn die Gesellschaft einfach Behinderung im Allgemeinen als Vielfalt anschauen, oder? Jetzt nicht als schlechter oder besser, sondern einfach, es gehört dazu, oder?
Genau, also ich glaube, man muss versuchen, weniger in die Schublade zu denken, dass eben das ist jetzt Schublade Behinderung, sondern man ist ja einfach ein Mensch und jeder hat sein Rucksäckchen oder seine Nachteile, seine Vorteile.
Aber wenn ich schon die Entscheidung gekommen, Profisportler zu werden. Das möchte ich schon noch gut skizzieren.
Ja, also ich glaube, das war so ein schleichender Prozess gewesen, wo ich einfach als Jugendlicher irgendwie gefunden habe, es wäre schon cool, wenn ich einfach nur das könnte machen, was ich am liebsten mache. Ich habe natürlich gesehen, dass es andere Sportler gibt, also gerade natürlich im Fußgängerbereich, die das auch können. Ich fand, ja, wieso kann man das im Rollstuhl nicht auch machen? Und dass ich einfach eine Zeit lang von dem könnte leben. Und dann war für mich eigentlich klar gewesen, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich sicher ein Jahr lang die Berufserfahrung sammeln wollte. Und nachher dann mal, ja, die Zeit reif ist, vom Alter her und so, um das zu probieren.
Und wie war es denn so gewesen, denn mit Sponsoren verhandeln und so? Das ist dann auch etwas Neues, wo man vielleicht auch wieder muss, auch wieder etwas riskieren, diskutieren. Wie war das gewesen?
Ja, da hatte ich eigentlich immer sehr grosses Glück gehabt, dass es immer sehr gut gegangen ist, dass ich sehr gute, sehr auch langjährige Sponsoren habe, die mich eigentlich immer unterstützt haben und das eigentlich gut gefunden haben, gut geheissen haben, dass ich das mache und eigentlich mich immer unterstützt haben. Also da habe ich wirklich grosses Glück.
Und eben, du bist auch noch Botschafter. Wie muss ich mir die Botschafterrolle vorstellen? So, eben Schulklasse oder wie gehst denn du so eine Botschafterrolle an?
Ja, das sind ja verschiedene Rollen. Also jetzt gerade beim Laureus zum Beispiel, da gibt es verschiedene Projekte, Förderprojekte, die Stiftung hat. Und da gehen wir Sportler einfach auch zu diesen Projekten her, dann die besuchen, machen auch mit und versuchen einfach die Botschaft natürlich, dass der Sport in dem Sinne auch sehr viel kann bewegen und sehr viel Positives bringen. Auch versuchen, einerseits vorzuleben, aber auch ja, so zu kommunizieren.
Und wie ist es eigentlich im Rollstuhl, also Rollstuhlsport mit Doping, gibt es das auch? Also gehört man jetzt so selten, vielleicht auch, weil es eine Randsportart ist, aber gibt es das? Also ich weiss, dass du dort auch cool und clean dabei bist, aber ja.
Ja, also Doping ist auch für uns ein wichtiges und ein grosses Thema. Wir haben in der Vergangenheit in unserer Sportart einzelne Fälle gehabt. Zum Glück nicht sehr viel und jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber ja, es gibt leider immer wieder so Fälle. Und ja, ist sicher ein wichtiges Thema, dass man das aufklären, auch schon bei den jungen Sportlern. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, dass wir auch, gleich wie andere Sportler, bei Anti-Doping Schweiz eigentlich auch registriert sind und wir auch regelmäßig können kontrolliert werden. Also ich bin auch in so einem Kontrollpool rein. Das heisst, ich muss Quartalsplanung machen und Anti-Doping Schweiz gehen, also dass sie wissen, wenn ich wo bin und sie mich dann jederzeit können, unvorangemeldet mich auffinden und mich kontrollieren.
Und eben, ich nehme an, eben, wenn ich jetzt alles eben Boston, Atlanta, London, wie ist es Reisen für dich? Gehört das einfach dazu? Oder ja, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ist unterschiedlich. Also im Großen und Ganzen ist es schon etwas, was einfach dazu gehört. Also gerade zu den weiten Reisen, Japan zum Beispiel, wo sehr weit ist, mache ich schon nicht so gern. Ist schon weit und mit dem ganzen Jetlag auch mühsam zum Teil. Aber zum Teil ist es auch ein Vergnügen natürlich, wenn man auf verschiedenen Städten sein und manchmal hat man sogar auch Zeit, um etwas anzuschauen, wenn man genug früh anreist, um sich akklimatisieren, kann man etwas anschauen. Aber sonst, ja, ist es halt sicher schon auch etwas anstrengend, das ganze Reisen.
Und welches barrierefreies Land schwebt dir so voll? Wo hast du am wenigsten Barrieren gehabt? Außer jetzt vielleicht Amerika. Mhm. Das hört man oft, dass Amerika sehr barrierefrei ist.
Ja, das ist sicher so. Und ja, ist für mich eigentlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich nehme so sehr viele Sachen nehme ich gar nicht mehr wahr. Also, also einerseits nehme ich es nicht wahr, weil wir halt oft in unserem
Kosmos
sind, genau. Also halt mal in rollstuhlgängigen Hotel untergebracht sind und dort vom Hotel zur Bahn oder zum Marathon uns bewegen. Und sonst, wenn ich in der Stadt bin, nehme ich auch nicht so viel wahr, weil ich halt sehr mobil bin und so einen Randstein oder so gar nicht gross wahrnehme. Aber sicher gibt es wahrscheinlich schon Städte, wo weniger rollstuhlgängig sind, gerade wenn es einen Stegen hat oder so.
Und was ist so die Liebe zu London? Warum?
Es sind verschiedene Sachen. Einerseits gefällt mir einfach London von der Mischung zwischen Moderne und gleich Tradition. Also das gefällt mir sehr. Dann gefallen mir die Leute, ihre Art gefällt mir sehr, spricht mich sehr an. Dann natürlich auch Emotionen, die ich hatte, mit den Paralympics in London oder, so, oder mit der WM, wo wir auch schon dort hatten, wo einfach immer auch top organisiert ist, mit eben sehr vielen Zuschauern, wo einfach sehr, wo man spürt, die Begeisterung für einen Rollstuhlsport besonders ist. Und ja, von dem her gefällt es mir sicher sehr gut.
Ich würde noch ein kleines Kapitel auftun, wenn jetzt der Marcel nicht als Botschafter unterwegs ist und auch nicht als Spitzensportler, was vielleicht sehr viel ist, aber es gibt wahrscheinlich gleich. Was macht der Marcel sonst noch?
Was mache ich sonst noch?
Aber ich habe gehört, DVDs gibt es auch. Schaust du gute Filme oder kannst du sonst gut reisen, wenn du Zeit hast?
Genau, also ich bin gerne einfach zuhause und schaue einen Film, das gibt es auch. Was ich auch so ein bisschen entdeckt habe, ist so ein bisschen campieren, einfach so am Wochenende irgendwo hinfahren und campieren, mache ich auch sehr gerne. Ansonsten bin ich einfach auch sehr gerne in der Natur raus. Ich bin ja auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, von dem her auch sehr naturverbunden bin ich gerne oder auch mal mit dem Bändli auf einen Berg auf oder so, das mache ich auch gerne. Genau, die Weite und die Ruhe geniessen oder einfach ein Buch lesen. Oder, ja.
Und was war so der letzte Film, den du gesehen hast?
Der letzte Film, den ich gesehen habe, das muss ich gerade über studieren, wie er geheißen hat, ich glaube 100 Dinge.
Ja.
Also, kennst du den?
Gehört. Ja, gehört. Ja. dass viele Ideen gut finden.
Ja, da ist noch ganz weit, auf eine Art sehr witzig und gleich ja. Hat er auch noch ein bisschen gewisse tiefere Sinn dahinter, genau.
Und was eben jetzt die nächsten Ziele, was sind so die nächsten Ziele? Eben Tokio wahrscheinlich.
Genau, Tokio ist sicher das grosse Ziel nächstes Jahr. Aber auf dem Weg dorthin habe ich noch so ein bisschen Zwischenziel. Sicher die Marathons dann im Herbst wieder, die wichtig sind. Wir haben noch die Weltmeisterschaft in Dubai, auch im Herbst. Bin ich aber noch nicht sicher, ob ich dort teilnehme, weil es gerade mit den Marathons ein bisschen in Konflikt kommt. Habe ich mich noch nicht entschieden. Ja, das sind so ein die
nächsten. Ja, wie ist Dubai auch rollstuhlgängig und dann auch mit der Hitze kommt man da klar. Ja, eben, bei der Fußball-WM wird jetzt diskutiert, die im Winter zu machen, weil es so heiß ist, wie gerade das für Rollstuhlsportler.
Ja, das ist schon so. Also im Sommer wäre es dort sicher zu heiß. Das ist noch lustig. Wir trainieren ja im Winter drinnen trainieren auf Rollen und in Dubai trainieren sie im Sommer drinnen trainieren auf Rollen, weil es zu heiß ist. Das ist ein bisschen der Unterschied. Ich muss sagen, ich war noch nie im Sommer dort. Ich habe nur gehört, dass es sehr heiß ist. Und darum, wir sind eigentlich ja, vor allem so Januar, Februar, März bin ich eigentlich immer ein bisschen dort. Und das ist sicher auch der Grund, warum die Weltmeisterschaft erst im November dann wird in Dubai sein, wegen der Hitze. Aber eben ist ein der Nachteil, dass wir dann eben auch noch Marathons haben. Und ja, muss ich noch schauen.
Und wie ist das jetzt für dich? Du hast jetzt nicht so klassische Vorbilder, wenn man dich als Vorbild nimmt. Wie geht man mit dieser Vorbildfunktion um?
Ja, ist sicher schmeichelhaft und es ehrt mich, wenn ich für jemanden kann, darf ein Vorbild sein. Aber sonst umgehen damit, tue ich eigentlich nicht speziell. Ich versuche einfach mich selber zu sein und ich finde, schlussendlich hat ja jeder auf eine Art Vorbildfunktion für andere, ob es jetzt ein Sportler ist oder ob jemand einfach sonst ein Hobby hat oder einen Beruf hat, ist ja jeder eigentlich ein Vorbild.
Das wäre cool, wenn das jeder würde so sehen wie du, aber jetzt, ich weiss, deine Karriere ist noch nicht irgendwie am Ende oder so, aber mal so das Trainer da sein, könntest du dir auch vorstellen? Oder ist das schon so ein bisschen, dass ab und zu sagst, so bei den ganzen Jungen, dass auch ein bisschen schaust, ein bisschen Trainer und so, könnte das auch noch eine weitere Passion sein, denn irgendein ist?
Kann durchaus möglich sein, ja. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie eine Trainerausbildung oder so etwas in die Richtung konkret geplant, habe ich auch nicht. Aber ja, ich bin sehr gerne mit den jungen Athleten zusammen. Oder gerade am Mittwochnachmittag, wenn die jungen Athleten auf Notwil kommen, bin ich auch gerne mit ihnen im Training. Und was ich ja auch angefangen habe, ist, dass ich jedes Jahr ein internationales Trainingslager organisiere mit dem Paul oder Matt zusammen. Swiss Silver Bullet Training Camp. Genau, und da kommen jetzt auch von der ganzen Welt, vorwiegend aus Europa, dann Athleten, junge Athleten auf Notwil. Und der Paul macht den Trainingsplan und so, aber ich tue dort dann auch nicht gerne ein bisschen unterstützen.
Ja, die Swiss Bullet, was bedeutet die dir?
Ja, das ist einfach so ein bisschen mein Markenzeichen geworden, halt durch mein Hemd und meinen silbrigen Helm. Und habe dann an einer Weltmeisterschaft, glaube ich in Neuseeland ist das gewesen, vom Veranstalter so ein bisschen den Übernamen bekommen, Swiss Silver Bullet. Und ich habe das irgendwie noch lässig gefunden.
Ja, dich sieht man wirklich immer im Feld. Das ist
ja,
genau. Das hilft manchmal. Das hilft manchmal. Mal Marcel, wir wären eigentlich schon fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesehen?
Ist für mich eigentlich relativ einfach gewesen, zum Zusagen. Ich habe nicht lange müssen überlegen. Einerseits finde ich das eine coole Sache, eine coole Idee, die du da hast mit diesen Interviews. Und andererseits ist es für mich einfach auch eine Ehre, mich da in die illustren Gäste, die du da gehabt hast, einzureihen.
Natürlich auch. Ich bin riesen happy, dass auch das geklappt hat. Und, aber du hast jetzt viele Interviews schon müssen geben und so. Wie hast du es jetzt gefunden?
Ich habe das sehr toll gefunden, sehr angenehm, so ein bisschen in einer lockeren Atmosphäre und sehr gute Fragen, die du da gestellt hast. Und,
ja, danke, danke. Und wie jetzt jeder Gast, Marcel, der gehört die letzten Minuten dir und den Zuschauern. Du kannst einen Witz erzählen, du kannst noch etwas motivieren zu verwägen, vielleicht für junge Sportler, die das schauen. Einfach die letzten Minuten gehören dir und den Zuschauern. Weil ich klinke mich jetzt da aus und sage dir recht herzlich Dankeschön.
Ja, danke dir.